Der Krieg in Nahost, die Situation in Gaza, ist seit Monaten Thema in den Nachrichten.
We do begin with breaking news this morning. The truce between Israel and Hamas is over.
Die Lage im Gazastreifen verschlechtert sich von Tag zu Tag.
Really upsetting video that, as you mentioned, is from October 7th, just being released now by the hostage families.
Once again, explosions are rocking Gaza and giant plumes of smoke are rising over that skyline.
Aber sich vor Ort ein Bild zu machen, das ist für unsere KollegInnen kaum möglich.
Es gibt ein Defizit an journalistischer Freiheit, freier Presse, was die Berichterstattung über den Gazastreifen angeht.
Es gibt nämlich gar keinen freien Zugang für ausländische Journalistinnen und Journalisten. Und deswegen sind Menschen wie er unglaublich wichtig.
My name is Mohammed Abu Saif. I'm from Gaza City. I grew up in Gaza City and I started working as a journalist in 2010.
Mohammed kommt aus Gaza, arbeitet seit 2010 als Journalist. Und er war dort in den letzten beiden Jahren auch für die ARD und für uns unterwegs. Das hat sich nun geändert. Und wir fragen uns heute, woher wissen wir eigentlich genau, was in Gaza passiert? Wie kommen wir an verlässliche Informationen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
In diesem Podcast suchen wir uns jeden Tag ein Thema aus den aktuellen Nachrichten raus. Wir sprechen mit Menschen, die es ganz persönlich betrifft. Und wir liefern euch auch Hintergründe zu dem Thema. Der Krieg in Gaza nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober, der bestimmt die Nachrichten seitdem. Und der bestimmt auch das Leben von Mohammed.
I worked as a fixer, producer, cameraman, soundman, everything. So... Yeah, that's me. And I am now in Germany. I left Gaza.
Mohammed ist Anfang 30 und bis vor wenigen Wochen hat er aus Gaza berichtet. Inzwischen ist er in Deutschland, dazu später auch noch mehr. Aber ich habe ihn gefragt, wie es ist, in Gaza als Journalist zu arbeiten. Weil das muss ja auch vor dem 7. Oktober schon total hart und gefährlich gewesen sein.
Of course, because most of the time, we covered wars, escalations.
Die meiste Zeit haben wir über Krieg, Eskalationen und das, was an den Grenzen passiert, berichtet.
To be a journalist in Gaza, it's very hard.
Es ist ziemlich schwer, in Gaza Journalist zu sein. Du musst sehr stark und geduldig sein, wenn du aus einem Krieg berichtest. Und als Journalist in Gaza fühlst du, dass da eine besondere Verantwortung auf deinen Schultern liegt, weil du berichten musst, arbeiten und filmen, weil du einfach alles machen musst.
You need to cover, you need to work, you need to film, you need to do everything.
Der 7. Oktober hat ja alles verändert in Gaza, auch die Arbeit von JournalistInnen da. Und ich wollte von Mohammed auch wissen, wie das bei ihm war. How did your work change then after October 7th?
Actually, my work and my whole life changed.
Meine Arbeit und mein ganzes Leben haben sich verändert. Am ersten Tag des Krieges musste ich mein Zuhause verlassen und war von da an nur noch an fremden Orten. Ich habe an meine Familie gedacht. Wir waren alle voneinander getrennt. Alle mussten während des Krieges 7 oder 8 Mal in ein anderes Haus ziehen. Ich habe unter den schwierigsten Bedingungen gelebt. Ich habe im Auto geschlafen. Ich hatte keinen Ort mehr, an den ich gehen konnte.
My life became like a hell. I couldn't imagine that my life would become like this.
Mein Leben wurde zur Hölle. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mein Leben so werden würde, weit weg von zu Hause, von meiner Familie. So geht es den meisten in Gaza. Es gibt Menschen, die leben bis zu diesem Moment unter den schwierigsten Bedingungen der Welt. Und niemand auf der Welt kann sich das vorstellen. Was nach dem 7. Oktober mit mir passiert ist, ist wie ein Albtraum.
After October 7, what happened to me, it's like a nightmare. I can't believe it.
Unter diesen Umständen ist es unfassbar schwer, berichten zu können. Deshalb habe ich Mohammed gefragt, wie er überhaupt an verlässliche Informationen gekommen ist. How did you manage to get reliable information then on the ground?
Actually, from the internet, from the WhatsApp groups.
Das Internet ist eine wichtige Quelle. Es gibt WhatsApp-Gruppen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe für alle Journalisten in Gaza. Da sind mehr als 600 Journalisten drin. In der Gruppe geben alle ihre Informationen ständig weiter.
And another way to get the news, to be in the ground, to move, to go, to film, to see.
Und natürlich waren wir auch vor Ort. Man muss dahin gehen, wo etwas passiert, muss es filmen, sehen. Einmal haben wir Journalisten ein Gebiet verlassen, weil es Gerüchte über Angriffe gab. Und ich habe zu meinen Kollegen gesagt, seid ihr verrückt? Wir sind Journalisten, wir müssen uns das doch angucken, mit unseren eigenen Augen. Dann wissen wir doch erst, ob es wahr ist oder nicht. Deshalb sind wir nochmal zurückgefahren. Und als wir die Panzer dann gesehen haben, sind wir wieder weg. Es ist ja so, wenn die israelische Armee ein Haus beschießt, fliehen die Menschen. Wir Journalisten nehmen die umgekehrte Richtung. Wir gehen dann erst recht dorthin.
This is two lines in opposite way. People they are flee from the area and the journalists are going to this area.
Ich wollte von Mohammed auch wissen, inwiefern es eine Rolle gespielt hat, dass er für einen deutschen Fernseh- und Radiosender arbeitet. How did that affect your life in Gaza? Was it even more dangerous because you worked for German TV and radio?
It's like there is an additional pressure on me because I am working for the German media.
Es hat sich angefühlt wie ein zusätzlicher Druck, der auf mir gelastet hat. Ich habe natürlich auch die Nachrichten gelesen und sehe Statements, in denen die Bundesregierung ihre Unterstützung für Israel erklärt. Einmal bin ich gestoppt worden, da wollte ich aus einem Flüchtlingslager berichten. Der Sicherheitsmann hat mich gefragt, für wen arbeitest du? Und ich habe gesagt, für das deutsche Fernsehen. Und da hat er gesagt, film bitte nicht, denn Deutschland unterstützt ja Israel.
And he said, please don't film, because Germany, they are supporting Israel.
Es sind also unfassbare Umstände, unter denen Mohammed in Gaza gearbeitet hat. Er hat jedes Mal sein Leben riskiert, um berichten zu können. Er musste in seinem Auto wohnen, weil er nirgends mehr hin konnte. Laut dem CPJ, also dem Committee to Protect Journalists, sind seit dem jüngsten Kriegsausbruch rund 100 palästinensische Journalistinnen und Journalisten getötet worden. Die IDF, also die israelischen Streitkräfte, die haben Ende Oktober letzten Jahres schon gesagt, sie könnten die Sicherheit der JournalistInnen in Gaza im Zuge der Militäroperationen nicht garantieren. Und diese Lebensgefahr für Reporter wie Mohammed war auch für unsere Kolleginnen und Kollegen im ARD-Studio in Tel Aviv belastend. Jan-Christoph Kitzler und sein Team haben seit über 2 Jahren mit Mohammed zusammengearbeitet. Und ich konnte mit Jan-Christoph drüber sprechen, wie die Berichterstattung über Gaza eigentlich abläuft. Ich wollte erstmal von ihm wissen, wie sehr sie jeden Tag gebangt haben, als Mohammed noch in Gaza war.
Sehr. Ich habe sehr gebangt tatsächlich. Wir haben fast jeden Tag miteinander telefoniert. Ich habe natürlich hier auch immer versucht, einen Überblick zu behalten, wie geht's gerade in Gaza weiter, wo ist er gerade, ist es da gefährlich? Wir wissen alle, es gibt keine sicheren Orte in Gaza, Angriffe können überall erfolgen. Manchmal war er für uns unterwegs und gerade wenn man so unterwegs ist, ist es gefährlich. Dann war er wieder nicht erreichbar, dann haben wir wieder gedacht, oh Gott, was ist jetzt passiert? Wie geht's ihm, wie geht's seiner Familie?
Ja.
Das hat uns schon beschäftigt, ehrlich gesagt, und das war denn was, was ehrlich gesagt so auch über die normale Berichterstattung hinausging. Wir müssen ja gleichzeitig irgendwie berichten, was passiert in Gaza, wie können wir das gut darstellen, was da passiert. Voll. Und da bekam das für uns auf einmal dann auch so ein Gesicht, wenn nicht nur ein Kollege, sondern ein Freund da mittendrin ist und jeden Tag uns erzählt, was da passiert. Mhm. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, klar.
Ja, also dann auch eine Riesenerleichterung, als er dann in Sicherheit war. Auf der anderen Seite war natürlich auch eine Riesenhilfe für euch, für die Berichterstattung aus Gaza, eine ganz, ganz wichtige Quelle, oder?
Mohammed war unser Auge und Ohr in Gaza natürlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich auch mit Einschränkungen. Er kam auch nicht überall hin. Wir haben ihm manchmal auch gesagt, bitte jetzt da nicht hinfahren. Man kam irgendwann auch zum Beispiel nicht mehr in den Norden des Gazastreifens, auch er nicht. Und trotzdem haben wir natürlich auch versucht, und das war auch gut für ihn, weil er wollte natürlich auch zeigen, was da passiert, zu sagen, geh auch an die Orte, red für uns mit Leuten, mach dir ein Bild, verifiziere auch Sachen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, kommen Hilfslieferungen an oder solche Dinge. Deswegen, klar, also haben wir Mohammed da ehrlich gesagt gebraucht, ja.
Viele fragen sich, glaube ich, da auch immer, macht ihr Background-Checks mit den Leuten vor Ort, mit denen ihr arbeitet? Oder wie macht ihr diese Background-Checks, dass ihr eben auch schaut, ja, dass die nicht irgendeiner Agenda folgen oder whatever?
Ja, mit der Agenda ist das so eine Sache im Krieg, ne? Also ich glaube, es ist hier ganz schwer, überhaupt jemanden zu treffen, der nicht einer Agenda folgt. Insofern müssen wir das immer überprüfen. Auf der anderen Seite geht's bei dieser Frage Agenda ja oder nein natürlich darum, wir müssen versuchen, irgendwie ein korrektes Bild von dem, was im Gazastreifen passiert, zu bekommen. Und da versuchen wir natürlich auch übereinander zu legen, verschiedene Quellen, verschiedene Aussagen. Zum Beispiel die Versorgung mit Hilfsgütern. Das haben wir jetzt ja gerade. Also da sagt die israelische Seite, es kommt viel rein, es gibt große Bemühungen. Da gibt es Zahlen von Lkw, die da veröffentlicht werden. Und gleichzeitig bekommen wir aus Gaza gemeldet, die kommen nicht da an, wo sie gebraucht werden. Die Verteilung gelingt nicht. Und überhaupt ist es zu wenig. Und das müssen wir natürlich dann irgendwie zusammenbringen. Das ist manchmal echt schwer. Und dann sind Informationen wie von Mohammed zum Beispiel auch nur punktuell, aber immerhin kann man dann das auch mal mit Menschen verbinden, wie es denen dort geht. Und das haben wir wirklich versucht.
Ja, und es ist dann eben auch eine Quelle halt mehr, ne? Also die man dann auch übereinander legen kann, eben wie du sagst. Wie könnt ihr das denn jetzt überprüfen, wo Mohammed eben nicht mehr vor Ort ist? Wie arbeitet ihr jetzt?
Es ist ganz schwer, was Gaza angeht. Das muss ich zugestehen. Wir haben verschiedene Quellen, also zum Beispiel das, was die israelischen Streitkräfte veröffentlichen über die Kriegführung. Dann haben wir natürlich auch ganz viel, was aus dem Gazastreifen selber kommt. Es gibt noch andere Journalisten, die wir auch anrufen können. Es gibt Hilfsorganisationen, die dort sind, mit denen wir in Kontakt sind, die uns erzählen, wie es dort ist. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir haben da ein richtig korrektes, vollständiges Bild über das, was passiert. Weil in manchen Gegenden, wo heftig gekämpft wird, da können wir einfach nicht rein. Und zum Beispiel, wenn es darum geht, wie wirken bestimmte Bomben, die für Angriffe genutzt werden, dann ist ein Wort, was von israelischer Seite immer genutzt wird, zum Beispiel precise, also genaue, präzise Schläge. Und tatsächlich sehen wir aber im Gazastreifen natürlich, wenn man sich dort umschaut, flächendeckende Zerstörung und viele, viele zivile Opfer. Und das muss man halt zusammenbringen und muss versuchen, ein Bild entstehen zu lassen, das maximal korrekt ist, aber bei dem wir auch immer wieder sagen müssen, wir können es alles nicht ganz hundertprozentig verifizieren und wir arbeiten auch mit Plausibilitäten, mit Beweisen, die wir von mehreren Seiten haben und versuchen da irgendwie ein Bild hinzukriegen, was maximal korrekt ist.
Ihr als Journalistin könnt ja ohne die israelische Regierung überhaupt nicht nach Gaza rein mehr, ne?
Also wir können gerade nur embedded rein. Das heißt, wenn wir die Gelegenheit haben, mit israelischen Streitkräften reinzukommen. Ich habe das einmal gemacht. Das ist auch schon wieder ein bisschen her. Zurzeit gibt es nicht so viele von solchen Touren. Und dazu muss man natürlich sagen, da bekommt man zu sehen, was man sehen soll.
Ja.
Und das, was man nicht sehen soll, das kriegt man dann auch nicht zu sehen. Insofern muss man diese Einsätze natürlich auch mit aller Vorsicht betrachten. Mhm. Es gibt ein Defizit an journalistischer Freiheit, freier Presse, was die Berichterstattung über den Gazastreifen angeht. Es gibt hier auch den Verein der Auslandspresse, in dem ich Mitglied bin. Wir haben auch vor dem obersten Gerichtshof hier gesagt, wir wollen Zugang zu Gaza haben, weil wir einfach berichten müssen, uns aus eigener Anschauung auch ein Bild machen müssen. Aber das Gericht hat dann sozusagen den israelischen Bedenken, die gesagt haben, aus Sicherheitsgründen können wir das nicht tun, können wir das nicht zulassen, stattgegeben. Und deswegen gibt es zurzeit keinen freien Zugang für nicht-palästinensische Journalisten, die ohnehin dort leben, in den Gazastreifen reinzukommen und sich ein Bild zu machen. Das ist echt ein großes Problem.
Jetzt sind bereits über 100 Journalistinnen und Journalisten in Gaza getötet worden seit diesem Krieg. Was müsste passieren, um deren Sicherheit auch besser garantieren zu können?
Am besten wäre natürlich, wenn der Krieg vorbei wäre. Dann könnten sie ihre Arbeit machen. Das Problem in Gaza ist, das ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Und das ist auch kein Krieg, wo irgendwie zwei Armeen in irgendwie geordneter Form einander gegenüberstehen, sondern das ist Häuserkampf. Das sind Kämpfe, die immer wieder mal aufbrechen können. Es gibt immer wieder diese berühmten Tunnel der Hamas, aus denen dann Kämpfer kommen, die Anschläge oder Angriffe auf israelische Streitkräfte, Truppen durchführen. Und deswegen kann man an keinem Ort sicher sein. Deswegen sind immer wieder auch Journalisten ins Fadenkreuz geraten. Und dann gab es natürlich auch Vorkommnisse, die dann auch Berichte ausgelöst haben, in denen es hieß, vielleicht werden auch Journalisten zur Zielscheibe im Gazastreifen. Das ist auch ein Problem. Es gab zum Beispiel mal einen Vorfall, wo Journalisten mit einem Drohnenschlag getötet wurden, die mit einer Drohne Aufnahmen von der Zerstörung machen wollten. Und da hat die israelische Armee hinterher gesagt, die Drohne, die hätte theoretisch auch israelische Truppen ausspähen können und in Gefahr bringen können. Das zeigt natürlich auch die ganze Zwiespältigkeit dieses Krieges. Aber dabei sind halt Menschen getötet worden, die als Journalisten einfach nur ihre Arbeit machen wollten. Und das ist eben total schwierig. Und deswegen bringen sich die das tun, in ganz, ganz große Gefahr.
Und deswegen hat sich das ARD-Studio in Tel Aviv eben auch sehr dafür eingesetzt, dass Mohammed ausreisen durfte. Das war ein ziemlicher Akt, hat dann im Frühjahr 2024 aber geklappt. Und jetzt ist Mohammed eben in Deutschland. Und ich will natürlich auch wissen, wie es ihm jetzt geht. In Mohammed, now you are in Germany. You are reunited with your family. How are you right now?
I'm just with my wife. My family are still in Gaza. But we are fine. We are in a safe and quiet and beautiful place. But to be honest with you, my body is here, but my mind and heart are in Gaza.
Ich bin nur mit meiner Frau hier. Der Rest meiner Familie ist noch in Gaza. Uns geht es soweit gut. Wir sind an einem ruhigen, sicheren und schönen Ort. Ich hoffe, dass wir hier eine Zukunft haben können. Aber es ist auch so, mein Körper ist hier, aber meine Gedanken und mein Herz sind in Gaza. Ich mache mir große Sorgen um meine Familie und meine Freunde. Ehrlich gesagt, richtig gut geht es mir nicht, weil ich ihnen gegenüber immer meine Gefühle verbergen muss. Ich versuche, sie zu unterstützen, dass sie sich gut fühlen und sich keine Sorgen machen. Auch wenn sie mich fragen, welche Informationen ich habe, vor allem über die Verhandlungen, dann sage ich, das läuft, macht euch keine Sorgen, bald gibt es eine Einigung. Ich weiß dann nicht, was ich sagen soll. Ich will ihnen nicht sagen, was wirklich los ist. Ich will nicht, dass es ihnen noch schlechter geht, weil es ihnen sowieso schon schlecht geht.
I don't know what to say to them. I don't want to tell them any negative news and let them feel very bad, because they already feel bad.
Inwieweit hält Mohammed denn auch weiterhin Kontakt zu seinen Kolleginnen und Kollegen in Gaza, habe ich ihn gefragt. You still follow the news, what happens in Gaza? You're probably still in contact with your colleagues from Gaza, right?
Yeah, and actually more than when I was in Gaza.
Ja, sogar viel mehr als damals in Gaza. Für mich ist es ja eine besondere Situation. Ich war in Gaza, ich habe Gaza während des Krieges verlassen. Ich kenne also beide Situationen, wie es ist, in Gefahr zu sein und jetzt an einem sicheren Ort.
Und wahrscheinlich ist es ja auch nicht leicht zu wissen, dass KollegInnen und Freunde immer noch da sind. And it must be really hard sometimes to know that your colleagues, your friends are still there and their life is in danger every day.
Yeah. And when I left Gaza.
Klar, als ich Gaza verlassen habe, war ich am Anfang in Ägypten. Ich habe mich total schuldig gefühlt, dass ich Gaza verlassen habe, dass ich meine Familie verlassen habe, meine Freunde und meine Kollegen. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte wirklich keine Wahl, weil die letzten Tage dort waren einfach wahnsinnig gefährlich für mich.
My last days in Gaza was very dangerous on me, so I had to leave.
Mohammed, I thank you so much for your time and yeah, as I said before, I wish you really all the best.
Thank you so much.
Ich kann mir nur versuchen vorzustellen, wie schwer das auch oft sein muss, wenn man zwar in Sicherheit ist, aber weiß, zu Hause, da geht der Krieg weiter. Das war Unboxing News. Und wenn ihr denkt, die Folge sollten vielleicht auch andere hören, dann teilt sie gerne und empfehlt den Podcast auch weiter. Ich bin Rahel Klein und zum Team der Folge gehören Ingo Rockenberg, Sandra Döter, Mintu Tran und Andy Fulford aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und ich habe auch heute noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr Lust auf Vorlesungen und Lernen habt, aber nicht gleich ein neues Studium anfangen wollt, dann hört doch mal in unseren Hörsaal-Podcast rein. Da gibt's spannende Vorträge direkt aus der Uni. In der aktuellen Folge geht's darum, wie gut der Bundestag uns repräsentiert. Unser Parlament ist nämlich kein Abbild der Gesellschaft. Besserverdienende und Männer zum Beispiel sind überproportional vertreten. Und das beeinflusst auch die Entscheidungen des Bundestages. Den Link zum Podcast findet ihr bei uns in den Shownotes.